Theodor Herzl, der Name wird manchen bekannt sein, damals im Habsburger Reich, aus Budapest, war auch in Wien und Paris tätig, als Publizist, Journalist, wollte ursprünglich Jurist werden. Jedenfalls hat er in diesem Jahr, 1896, ein kleines Buch veröffentlicht, das hieß Der Judenstaat. Und Herzl hatte nämlich im Laufe seines Lebens als europäischer Jude Diskriminierung erfahren. Auch seine Laufbahn als Jurist ist dadurch nicht zustande gekommen, aufgrund der Diskriminierung. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, dass die einzige Lösung für den Antisemitismus ein eigener jüdischer Staat wäre. Er hatte also die Ansicht, dass in Europa der Antisemitismus einfach nicht zu besiegen sei. Und er hat sogar auf, eigentlich fast hat er den Juden selbst die Schuld dafür gegeben. Er hat nämlich gesagt, überall wo wir uns ansiedeln, rufen wir Abneigung hervor. Und er hat sogar mal scherzhaft gesagt, es wäre doch eigentlich das Beste, wenn alle Juden zum Katholizismus übertreten würden. Dann wäre die Sache gelöst. Und eine entscheidende Erfahrung für ihn, die ihn auch wirklich zu dieser pessimistischen, defätistischen Position geführt hat, war, als zwei Jahre davor, 1894, in Frankreich die sogenannte Dreyfus-Affäre stattfand. Da ging es um einen recht angesehenen Offizier in der französischen Armee, Alfred Dreyfus, ebenfalls Jude, der eines Tages fälschlicherweise beschuldigt wurde, Landesverrat begangen zu haben, Geheimnisse an die Deutschen weitergegeben zu haben. Er wurde degradiert, verleumdet und letztlich auch eingesperrt. Und für Herzl war dies der Beweis, dass selbst eine angesehene Person, gesellschaftlich integriert, eine Respektperson, dass selbst da, wenn man Jude ist, immer die Möglichkeit besteht, dass man alles verliert. Und in der Gesellschaft war Antisemitismus auch salonfähig. Vor dem Gericht, während des Prozesses, da gab es viele Menschen, die Tod den Juden gerufen haben, auch Tod Deutschland, weil er war ja angeblich ein Verräter an Deutschland, was nicht gestimmt hat. Jedenfalls, Herzl war kein Revolutionär, er war eher bürgerlich liberal und sehr in einem Selbstverständnis als Bürger des Westens verankert. Und er hatte kein Interesse daran, am Kampf gegen Diskriminierung teilzunehmen, sondern er hat gemeint, okay, das war ja auch die Zeit der wirklich des nationalstaatlichen Denkens und auch die Zeit, wo immer noch der Kolonialismus stark vertreten war, vor allem durch Großbritannien und Frankreich. Und für ihn war die Vorstellung, dieses Problem zu lösen, dass man irgendwo auf der Welt ein Stück Land findet und das dann zum Judenstaat, so wie das Buch heißt, macht. Und am Anfang war es ihm eigentlich egal, wo auf der Erde das sein könnte. weil er wollte sich nämlich an die Mächtigen wenden, eben an die Mächte, die verschiedene Teile der Erde kontrollierten, Kolonialmächte. Und verschiedene Optionen wurden besprochen, Alaska, Madagaskar, Argentinien. Und irgendwann wurde aber klar, dass Palästina aufgrund seiner geschichtlichen und religiösen Resonanz für viele Juden angesichts auch des niedergehenden Osmanischen Reichs und der Tatsache, dass Großbritannien offensichtlich dieses Gebiet bald kontrollieren würde, wäre das doch ein sinnvoller Ort. Auch wenn wir es heute gewohnt sind, dass der Zionismus und die Identifikation mit Israel viel Unterstützung haben, weltweit in jüdischen Gemeinschaften, so war es überhaupt nicht der Fall, als eben der politische Zionismus, wie Herzl seine Bewegung nannte, anfing. Es war nämlich so, dass der erste zionistische Kongress, der 1897 in Basel stattfand, eigentlich, zumindest so wollte es Herzl, in München stattfinden sollte. Aber als die jüdische Gemeinde in München von den Plänen erfahren hat, hat sie sich strikt geweigert. Sie hat gesagt, was, wir wollen hier keine Zionisten. Wir sind hier integrierte jüdische Bürger. Und man muss sich vorstellen, nach Jahrhunderten der Ausgrenzung und Benachteiligung, auch wirklich gesetzlicher Benachteiligung, man könnte es eigentlich auch Apartheid nennen, war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts endlich für europäische Juden eine gesetzliche Gleichstellung erreicht worden. So, und jetzt kam also jemand, der meinte, liebe Geschwister, lasst uns irgendwie ans andere Ende der Erde unser Zuhause machen. Und das klang für sie völlig absurd. Die Integration und Gleichstellung war ein langwieriger Prozess gewesen und jetzt konnten sie endlich einfach deutsche oder französische oder holländische Bürger sein. Warum sollten sie also nach Palästina wollen? Und das hat man in anderen europäischen Ländern nicht anders gesehen. Und ein sehr wichtiger Zeitpunkt in dieser Geschichte ist das Jahr 1917. Da war Herzl schon tot, er ist schon 1904 gestorben. Aber da kam ein entscheidender Wendepunkt für die zionistische Bewegung, als nämlich der britische Außenminister Arthur Balfour der zionistischen Organisation zugesagt hat, in einem Brief, der als Balfour-Deklaration bekannt wurde, dass das Gebiet Palästina eine jüdische Heimstätte werden würde. Das heißt, Balfour hat den Juden das Land der Palästinenser versprochen, als britischer Kolonialherr. Und Balfour war kein Politiker, der sich besonders für die Rechte jüdischer Menschen interessierte. 1905, als er selber Premierminister Großbritanniens war, hat er ein Gesetz eingeführt, als Aliens Act bekannt, also Ausländergesetz, um Einwanderung, vor allem jüdische Einwanderung, aus Russland zu begrenzen. Und er hat eigentlich genau die gleiche rassistische oder ausländerfeindliche Hetze benutzt, die wir auch um uns herum hören. dass sie eben nicht zu uns gehören, ihre Kultur gehört nicht hierher, sie sind unerwünscht, sie sollen fortbleiben. Aber das, was man eben vor allem in Deutschland nicht sieht, wenn man es gewohnt ist, den Zionismus nur durch das Prisma des Holocausts zu betrachten, ist die Tatsache, dass für Leute wie Balfour und viele andere Herrscher und Eliten, die nicht unbedingt große Freunde der Juden waren, dass es für sie eine gute Möglichkeit war, sie loszuwerden. Und Herzl hatte seinerzeit auch quasi damit geworben. Er hatte nämlich noch zum Kaiser gesagt, hey, ich nehme dir deine ganzen Juden ab, du bist sie dann los. Und und dieses Programm der Selbstabschiebung muss also erstmal auch aus dieser Perspektive verstanden werden. Auch wenn das alles eine Reaktion auf antisemitische Verfolgung war, war es trotzdem ja erstens die falsche Reaktion. Es gab ja Menschen in Palästina. Dieser berühmte Slogan, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, war schon immer eine Lüge und das wussten auch genug Leute. Das war auch bevor eben die Nazis nochmal die ganze Situation zu einer Notlage gemacht haben. Und natürlich, als es dann dazu kam, dass europäische Juden um ihr Leben fürchten mussten, da kam es dann auch dazu, dass solche, die kein Interesse am Zionismus hatten und nicht die Absicht hatten, Palästina zu besiedeln, dass sie da vielleicht keine anderen Optionen mehr hatten. Auch weil die sogenannten westlichen Länder sie nicht mehr reingelassen haben. Und da hat man auch diese Hetze auch gegen Flüchtlinge erlebt, die heute auch bekannt ist. Da gibt es teilweise Zeitungsanzeigen aus den 30er oder 40er Jahren, die eigentlich fast von heute sein können, wo es sagt, es reicht, wir wollen keine Juden mehr, die sollen woanders hingehen. Ja, das Boot ist voll, diese ganze Rhetorik. Das heißt, es ist auch wirklich das moralische Versagen dieser ganzen Länder, die dazu geführt hat, dass dann mit der Zeit tausende jüdische Flüchtlinge doch nach Palästina gefahren sind, obwohl sie ideologisch nichts mit dem Zionismus gemein hatten. Und insofern trägt Deutschland auch nicht nur die Schuld, die Verantwortung für den Holocaust, sondern auch für die Nachbarn, weil nämlich nachdem es dazu gekommen war, dass ein jüdischer Staat gegründet werden konnte durch die Vertreibung von 750.000 Palästinensern, es wäre überhaupt nicht dazu gekommen, wenn nicht diese vielen Tausenden nach Palästina geflüchtet wären. Und das ist eine Einsicht, die natürlich überhaupt noch nicht angekommen ist. Ich meine, klar, man hat ja schon seine Mühe, überhaupt den Begriff Nakba in Deutschland durchzusetzen. Dann ist natürlich die Einsicht, dass die Deutschen auch eine Mitschuld an der Nakba tragen, nochmal weiter weg. Aber das gehört auch dazu. Und ja, und dass dann Deutschland jetzt auch noch den aktuellen Genozid maßgeblich mitbetreibt, da hat wirklich Deutschland eine sehr unrühmliche Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt. Nach dem Krieg war Deutschland natürlich ein stark zerstörtes Land. Und es war ja nicht nur eine militärische Niederlage, die das Land erlebt hatte, sondern auch eine moralische. Und das Land befand sich ja auch, nachdem bekannt wurde, was die Nazis alles getan haben, befand sich das Land ja dann auch in einem Zustand der Schande. Und es herrschte größtenteils Schweigen darüber, was passiert war. Und Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, er hat kurz nach dem Krieg erkannt, dass es für die politische Rehabilitation Deutschlands, das heißt, um etwas von dem Ansehen zurückzubekommen, das Deutschland mal hatte, und um aus dieser Schande herauszukommen, dass es wichtig wäre, Beziehungen zu Israel aufzubauen. Er hat damals etwas gesagt zu seinem engen Vertrauten Hans Globke, der auch mal ein Gutachten zu den Nürnberger Rassengesetzen geschrieben hatte, als Jurist übrigens. Er sagte ihm nämlich, den Einfluss der Juden darf man nicht unterschätzen, auch heute. Das hat natürlich ein gewisses Geschmäckle jetzt, aber auf gewisse Weise, aus deutscher Sicht, hatte er recht. Er hat nämlich erkannt, wenn man irgendwie aus dieser Schande rauskommen könnte, wenn Israel Deutschland akzeptieren würde als legitimen Akteur, dann wäre dadurch ein Teil der Legitimität Deutschlands wiederhergestellt. Und so kam es 1952 zum Wiedergutmachungsabkommen zwischen Deutschland und Israel, das dann 1953 in Kraft getreten ist. Und da fing Deutschland auch gleich damit an, Waffen an Israel zu verkaufen. Und bis zum Sechstagekrieg 1967 war Deutschland auch der größte Waffenverkäufer an Israel.
Wurden die verkauft? Ja, die wurden auch zum Großteil quasi verschenkt.
Ja, gemischt. Also. Und also damals hatte Israel es noch wirklich nötig. Damals gab es noch nicht so einen Überfluss wie heute. Und Israel hatte auch noch nicht die eigene Waffenindustrie aufgebaut, die sie jetzt hat. Und gut, ab 1967, als die Amerikaner gesehen hatten, dass Israel sehr schlagkräftig in dieser Region sein könnte, nachdem ja Ägypten, Syrien und Jordanien ziemlich schnell fertig gemacht wurden, da haben sie gemerkt, okay, das ist doch der ideale Partner für uns, um unsere Interessen in der Region durchzusetzen. Und das folgte in einer direkten Linie auch von dem Denken der Briten, weil damals hatte Herzl schon, also Anfang des 20. Jahrhunderts, zu den Briten gesagt, dass ein jüdischer Staat in Palästina ein Vorposten der Zivilisation in einem Meer der Barbarei wäre. Das heißt, diese Idee war von Anfang an Teil der Idee des jüdischen Staates, eine westliche Kolonie in Westasien, um westliche Interessen durchzusetzen. Und gut, in den 60er Jahren, da war ja das britische Empire-Geschichte, aber dafür haben jetzt die Amerikaner diese Rolle gespielt. Und so ist der Zustand bis heute. Und deswegen ist es auch immer wichtig, daran zu erinnern, dass auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass die Lobbygruppen, die für Israel arbeiten, dass sie einen erstaunlichen Einfluss haben, dass sie scheinbar wirklich Regierungen geradezu kontrollieren können, unter Druck setzen. Man muss immer bedenken, sie haben diesen Einfluss, weil diese Interessen eben den westlichen Machtinteressen entsprechen. Das heißt, es ist nicht so, dass Amerikaner sich von Israel irgendwie gegen seine eigenen Interessen kontrollieren lässt, sondern es ist so, dass Amerika irgendwann entschieden hat, Israel als seinen Juniorpartner zu haben, oder es gibt auch den Begriff Kettenhund, etwas rauer, und auch wenn vielleicht Israel nicht immer genau das macht, was Amerika will, oder nicht genau auf die Weise, so ist es trotzdem ein Projekt, eine Mannschaft. Und auch wenn Personen wie Netanyahu, die sehr dominant und herrisch auftreten, scheinbar amerikanische Präsidenten wie Biden nie in der Hand haben, ist es trotzdem der Fall, dass wenn die Amerikaner irgendwann entscheiden würden, dass es nicht mehr im Interesse Amerikas ist, Israel so eng zu unterstützen, dann würden sie es nicht mehr tun. Also es geht da wirklich um geopolitische Interessen. Und insofern, also ich betone das immer gerne, weil man manchmal fast schon an geradezu verschwörerische Gedanken kommen kann. Und dann ist immer die Frage, ja, aber wenn das nicht, wenn das jetzt keine große Verschwörung ist, warum haben diese Lobbyisten so viel Einfluss? Ja, und in Deutschland, da kommt nochmal ein weiterer Aspekt dazu, weil natürlich gibt es einerseits auch die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen, Waffenindustrie und eben nicht in erster Reihe, aber in zweiter Reihe, dann eine Beteiligung an der geopolitischen Dominanz Israels in der Region. Aber dann gibt es auch nochmal die moralische Legitimität. So eigentlich wie Adenauer es selbst verstanden hat. Und was, denke ich, immer deutlicher geworden ist, in den letzten vielleicht 20 Jahren. Es gab ja eine sehr starke Wende Mitte der 80er Jahre, weil, wie gesagt, nach dem Krieg wurde erstmal sehr viel geschrieben. Und das, was man heutzutage unter Aufarbeitung versteht, diese ganze Dokumentation von Verbrechen und Rekonstruktion von den ganzen Gemeinschaften, die ausgelöscht wurden und so weiter, das gab es erstmal nicht. Aber Mitte der 80er Jahre gab es so eine Art Wende, die von einer berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ausgelöst wurde, wo auf einmal diese Vergangenheit, auch die Schuld, angenommen wurde. Auf gewisse Weise wurde das Schweigen gebrochen und man machte sich dann auf den Weg, um zum sogenannten Erinnerungsweltmeister zu werden. Und ich will natürlich nicht die Arbeit von den Personen schmälern, die wirklich aus Überzeugung und auch Leidenschaft diese Geschichte aufgearbeitet haben und auch wirklich aus dem Wunsch heraus, die Gesellschaft besser zu machen, als sie es getan haben. Aber es wurde auch zu einer Marke, auf die Deutschland stolz sein konnte. Selbst die Schande wurde letztlich zu einem Objekt des Stolzes für manche. Und aus dieser Situation heraus war es im Grunde unmöglich, dann die Verbrechen Israels so anzuprangern, wie sie es verdient hätten. Weil wenn man gerade jetzt wirklich einen Umgang damit gefunden hat, was man für Verbrechen begangen hat, und dass in dieser Erzählung die Entstehung Israels aus den Aschen des Holocausts ja eigentlich eine heilsgeschichtliche Erzählung ist, eine glückliche Wendung einer Katastrophe. Wie kann man dann anfangen, von den Verbrechen der Nachbarn zu sprechen oder zu beschreiben, was für ein Unrechtssystem von Apartheid und Besatzung errichtet wurde? Und wenn wir wieder an diese Gedanken Adenauers denken, es wird ja immer wieder dieser Begriff des Existenzrechts verwendet, der ja rechtlich gesehen überhaupt keine Bedeutung hat. Es ist ein Fantasiebegriff. Kein Staat hat ein Existenzrecht. Aber die Vehemenz, mit der in der Politik und in den Medien dieser Begriff verwendet und wirklich aggressiv durchgesetzt wird, der lässt eigentlich ahnen, dass es für manche eigentlich auch um das Existenzrecht Deutschlands geht. Weil wenn Deutschland seine moralische Legitimität durch die Unterstützung Israels wiedergewonnen hat, ja, was ist dann, wenn das der gesamte Prozess von Israels Entstehung und des politischen Handels seitdem, wenn das auch nicht legitim war, wo steht Deutschland dann? Und natürlich für die meisten Menschen, die nicht diese ideologische Verflechtung haben, sie denken nicht so, aber wenn man schon eine Weile in den Medien, in der Politik, auch in der Kultur verfolgt hat, wie der Diskurs zu Palästina und zu den deutsch-israelischen Beziehungen betrieben wird, dann sieht man, dass es für manche wirklich darum geht, wenn Deutschland nicht Israel zur Seite steht, dann, ja, was wird dann aus Deutschland? Sind wir dann doch letztlich nur alle Nazis? Ja, und das ist eben der bittere Hintergrund für die Unterstützung des Genozids, den wir jetzt seit 1,5 Jahren beobachten. Und das ist auch der Grund, warum selbst das Offensichtliche, selbst einfache Fakten nicht reichen. Es gab vor 1-2 Monaten ein langes Interview. Ihr kennt vielleicht Thilo Jung und seine Podcast-Reihe Jung und Naiv. Und da war Olaf Scholz zu Gast. War tatsächlich ein zweistündiges Gespräch. Und da hat Thilo Jung ihn gefragt, ja, wie das denn jetzt sei mit der deutschen Unterstützung für Israel angesichts der Tatsache, dass der Internationale Gerichtshof die Möglichkeit des Genozids für durchaus plausibel hält und auch, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle ausgestellt hat für Netanyahu und Yoav Gallant, den ehemaligen Verteidigungsminister Israels. Das ist ja nicht unbedeutend, wenn das höchste Gericht der Welt eine Situation so bewertet. Und ja, wenn das so ist, hat sich Deutschland dann auch nicht irgendwie schuldig gemacht? Und wenn jetzt in einigen Jahren ein Urteil gefällt wird in Den Haag, also noch ist jetzt dieser ganze die Mühlen der Justiz sind langsam und ein Urteil wird erst in einigen Jahren kommen, nehme ich mal an. Aber er hat Scholz gefragt, wenn es dann irgendwann entschieden wird von diesem Gericht, es war Genozid, was war dann Deutschlands Rolle? Wie geht Deutschland mit diesem Urteil um? Wie sieht es mit der deutschen Mitschuld aus? Und Scholz hat mit starrem Blick nur wiederholt, ich gehe nicht davon aus, von einem solchen Urteil. Er hat gemeint, das wäre Unsinn. Und schon als das Gericht letztes Jahr die Einschätzung auch abgegeben hat, dass es vielleicht Genozid sein könnte, da hat ja schon die Bundesregierung verlauten lassen, dass diese Einschätzung jeder Grundlage entbehren würde. Und klar, Scholz hat auch einfach sich geweigert, diese Möglichkeit an sich heranzulassen. Und er hat ja auch gesagt, wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Es gibt also überhaupt keine Verbindung hier zwischen den Fakten und dem Handeln der Politik. Sie wissen es nämlich. Wie können Sie es nicht wissen? Und auch Frau Baerbock, die einerseits über das furchtbare Leid in Gaza sprach, aber dann andererseits meinte, dass Schulen und Krankenhäuser ihren geschützten Status verlieren, wenn aus ihnen heraus zum Beispiel Raketen gefeuert werden. Das ist auch so eine ständige Behauptung, die fast nie belegt wurde. Oder dass sie auch einfach einmal glatt erfunden hat, dass sie auch Videos von Vergewaltigungen durch die Hamas gesehen hätte, obwohl selbst der israelische Geheimdienst keine solchen Videos kennt. Also diese Personen, sie wissen es und sie haben es immer gewusst. Und die Frage war, können sie überhaupt aus dieser Position der bedingungslosen Solidarität herauskommen? Sie haben sich nämlich in diese Ecke hineinmanövriert. Und dann kommt man so leicht nicht mehr raus. Und eine der ersten Sachen, die Friedrich Merz gesagt hat, nach der Bundestagswahl, manche wissen es, er sagte, er hat Netanyahu angerufen und er hat gesagt, er würde dafür sorgen, dass er nach Deutschland eingeladen wird. Und er hatte auch schon vorher, noch im Wahlkampf, hat er gesagt, das sei ja eine Frechheit mit diesen Haftbefehlen und selbstverständlich sei er hier immer willkommen. Das heißt, ausgerechnet ein konservativer Politiker, der ja eigentlich auf Recht und Ordnung steht, das ist ja eigentlich Wesen der konservativen Politik. Aber er bespuckt einfach das Völkerrecht. Und gut, also es ist natürlich noch nicht dazu gekommen und ich weiß auch nicht, ob es dazu kommen würde, dass er tatsächlich Netanyahu hierher holt. Sagen kann man viel. Aber das zeigt, wie sehr die Unterstützung Israels sich einfach außerhalb der üblichen Kriterien deutscher Politik befindet. Und es ist zwar schon lange der Fall, dass das Thema des Antisemitismus herangezogen wird, um diese Unterstützung zu begründen. Und Israel selbst hat auch schon immer sehr zynisch im Grunde alle Gegner Antisemiten genannt. Und gibt auch eine Tradition der israelischen Politik, den Holocaust auch immer rauszuholen. Zum Beispiel angesichts der Forderung irgendwie einer Rücknahme zu den Grenzen von vor 1967 haben manche israelische Politiker diese Grenzen als Auschwitz-Grenzen bezeichnet. Im Sinne, dass ja, wenn man mit dieser Besatzung aufhört, dann ist man so schwach und angreifbar wie im KZ. Also wirklich sehr geschmacklose Vergleiche. Sie hatten da nie Hemmungen. Und auch Netanyahu hat mal zu Angela Merkel gesagt, dass das Westjordanland nicht judenrein gemacht werden dürfe. Wirklich schamlos. Und wie gesagt, das ist nichts Neues, aber es hat jetzt eine Stufe erreicht, die über das hinausgeht, was wir seit Jahren beobachten. Nämlich mit diesen zwei Bundestagsresolutionen, eine vom November und eine vom Februar, speziell für Schulen und Hochschulen, wo es angeblich um Antisemitismus geht, aber eigentlich hauptsächlich um Zionismus, der bis zum letzten verteidigt werden muss. Und die zweite Resolution, die ist etwas bürokratischer, etwas verklausulierter in der Sprache. Da ist es nicht immer ganz so offensichtlich. Dann nur manchmal an Stellen, wo zum Beispiel gesagt wird, dass Hochschulen enger mit Sicherheitsbehörden arbeiten sollten, um mit dem Problem des Antisemitismus umzugehen. Da klingen auch ein bisschen die Alarmglocken, dass dann Lehrer und Professoren irgendwie zu einer zur Verlängerung der Sicherheitsdienste, der Polizei, des Verfassungsschutzes werden sollen. Aber in der Resolution vom November, die auch geschmackloserweise den Titel Nie wieder ist jetzt trägt, da wird es nochmal wesentlich deutlicher und unverhohlener gezeigt, dass zum Beispiel gleich am Anfang gesagt würde, dass vor allem seit dem 7. Oktober, dass man einen unerhöhten Anstieg des Antisemitismus sehen würde und dass auch vor allem die arabische und nordafrikanische migrantische Bevölkerung einen sehr großen Anteil daran hat. Da wird wirklich von der ersten Seite dieser Resolution an klar, dass es hier um eine rassistische Hetze geht, die durch diesen Antisemitismus legitimiert werden soll. Ich habe jetzt ein bisschen darüber erklärt, warum Deutschland wirklich als politischer Akteur sich mit Israel verbündet und solche Resolutionen, die auch wirklich Konsequenzen in der Gesellschaft, in der Kultur, auch im Bildungssystem haben könnten, sie setzen diese Politik mit der Sprache der Diskriminierungsbekämpfung durch. Und das macht es gerade, das ist eine so perfide Kombination, weil natürlich sollte man gegen Antisemitismus sein. Also wer will schon Antisemit sein? Jetzt außer Nazis, die immerhin mit 20% gewählt wurden. Insofern ist es für viele unangenehm, wenn sie irgendwelche Forderungen, die sich auf Antisemitismus beziehen, ablehnen müssen. Und es haben viele Menschen auch große Angst davor, als Antisemiten dargestellt zu werden. Im Beruf oder in den Medien. So etwas kostet auch wirklich Karrieren. Und ja, jetzt befinden wir uns aber in einer Gesellschaft, wo drei Sachen der Fall sind. Erstens, wenn Nein sagen, die vier Sachen. Erstens hat Deutschland am Genozid in Gaza mitgewirkt. Und nebenbei natürlich alles andere unterstützt, was Israel in Libanon, Westjordanland, auch in Syrien angestellt hat. Zweitens hat die deutsche Gesellschaft sich nicht dagegen aufgelehnt. Drittens wird jetzt aus der Mitte der Politik heraus, der sogenannten Mitte, sie ist ja immer weiter nach rechts gerückt, wird jetzt das Thema Antisemitismus gegen die migrantische Community benutzt und alle, die auch solidarisch sind mit Migranten oder vor allem mit Palästinensern. Und das gilt für uns Juden genauso. Also die deutschen Freunde Israels wissen viel besser als wir, was für die Juden gut ist. Sie bestimmen das ja. Das sind drei Sachen. Und ja, die vierte Sache ist eben, wie ich schon erwähnte, dass eine faschistische Partei 20% bei der letzten Wahl bekommen hat. Und das hängt alles zusammen. Und deswegen ist auch Palästina als Thema, als Kampf, als Sache so eng mit dem Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung verbunden. Sie sind untrennbar verbunden. Weil auch die Faschisten, auch in der AfD, findet man es super, wie man den Antisemitismus bekämpft. Man soll unbedingt mehr davon machen und unbedingt alle Muslime abschieben, weil es alles Antisemiten sind. Das ist genau das, was jetzt stattfindet. Und wer gegen den Rassismus und den Faschismus in Deutschland kämpfen will und wirklich es ernsthaft tun, kommt nicht darum herum, sich auch gegen die deutsche Unterstützung für Israel zu wenden und sich für das Leben der Palästinenser auszusprechen.
Wenn ich sozusagen das aufgreife, was du gesagt hast, das Zitat von Herzl, dass sozusagen dass der Vorposten der Zivilisation in Asien ist, da kann man ja eigentlich eine direkte Linie ziehen zu Galant und anderen, die sagen, Palästinenser sind eigentlich keine Menschen. Ne? Weil das ist ja sozusagen eigentlich im Klartext das, was du ausgeführt hast, wenn man das mal auf den Punkt bringt.
Ich habe das viele Freunde in Berlin gesagt, wenn wir einen Juden hier sehen, wir müssen ihn umarmen und küssen. Wissen Sie, weil wir ihm Angst machen, solche Sachen, er geht in Israel, dann stellt für diese Leute wieder den Jahr, weil er hat Angst vor uns. Wie sollen wir als Muslim und Araber, was sie uns vorwerfen, dass sie antisemitisch sind, wie dürfen das nicht? Aus Glauben und aus Prinzip. Wir müssen die schützen. Wissen Sie das? Wir sollen uns nicht vorwerfen, wie, was ich meine, das ist meine Meinung, wer antisemitisch ist, ist derjenige, der uns das vorwirft.
Es gibt ja so viele Diskussionsrunden über Krisen auf dieser Welt, ja, unter anderem natürlich auch wenn es unterrepräsentiert ist, Israel-Konflikt, Gaza-Genozid und so weiter, bei den ganzen Maischberger-Programmen oder Brennpunkten dieser Nation im öffentlichen Fernsehen. Und ich meine, was ist die Ursache, dass dann gerade zum Beispiel, wenn ich da hingehe als Muslim und über dieses Thema referiere oder erzähle oder fragbar wurde, dann ist das mit Sicherheit nicht objektiv oder als solches beurteilt. Und wieso ist das so extrem unterrepräsentiert? Das ist das, was mich mal interessieren würde.
Aber du wirst ja wahrscheinlich ähnlicher beschimpft wie viele von uns als Antisemit oder bestenfalls, wenn es noch eine andere Fassung gibt, wie heißt das, selbsthassender Jude oder so ähnlich. Ne? Aber okay.
Repressionen, die vielen Festnahmen, Minderjährige im Gefängnis, das weiß er gar nicht. Die beziehen sich alle darauf und wollen das vielleicht auch gar nicht wissen. Ich habe ein bisschen Erfahrung, vielleicht kenne ich eine. Ich bin 2000 nach Gaza gekommen, an die für Christoph und Blindenmission, ohne zu missionieren. An einer Schule für Hörgeschädigte und habe dann über ein Jahr in Bombenhagel, da zweite Intifada, gelebt. Und worüber keiner spricht und was keiner weiß, dieser, nicht die Bomben, der Psychoterror, unter dem die Palästinenser leben. Und nicht nur die, ich auch. Was ich da erfahren habe, bis immer, schon zu meiner Zeit, war dieser Psychoterror, das Abfällen von Olivenöl an den Checkpoint.
Das geht ja bis heute weiter.
Ausreihen. Und ich kann das Wort antisemitisch nicht mehr hören.
Nein, ich auch nicht.
Wenn ich dafür nur mein sachliches Erlebnis erzähle, bin ich antisemitisch.
Ja.
Gut, aber jetzt hat die
Frage. Es ist ja inzwischen so weit, dass man eventuell als Jude von einem Rechtsextremen angegriffen werden kann, der sich gegen Antisemitismus angeblich einsetzt. Ne? Der Kampf gegen Antisemitismus. Also nicht nur die Berliner Polizei, auch manche vermeintlichen Linken scheuen sich nicht, auch jüdische Personen mit unserer Politik anzugreifen. Das zeigt dann die ganze Absurdität davon. Und dann weiß man, sie tun es ja nicht für uns, sie tun es für sich selbst, weil ihre moralische Legitimation von Israel abhängt. Ja, ich gehe mal zu den Fragen. Die Frage, wie viel, na quasi, ist die jüdische Bevölkerung Deutschlands, so ungefähr 225.000. Und die große Mehrheit davon kam Mitte der 90er aus der ehemaligen Sowjetunion, hauptsächlich Russland und Ukraine. Und es sind jetzt im Laufe der letzten 10, 20 Jahre nochmal gute 20.000 Israelis dazugekommen. Und auf offizieller Ebene, Gemeinden und in Organisationen, vor allem im Zentralrat der Juden oder auch der jüdischen Studierendenunion und ihren regionalen Verbänden, da gehört die Unterstützung Israels einfach zu den Grundsätzen. Natürlich vertreten diese Organe jetzt nicht jede einzelne jüdische Person. Aber es gibt eben verschiedene Ausmaße der Identifikation mit oder Unterstützung von Israel. Manche werden mit der Idee sozialisiert, oder nein, viele werden mit der Idee sozialisiert, dass Israel für uns da ist, wenn es wieder zu einem Notfall kommen sollte. Eine Art Plan B. Und auch für jetzt für solche, die noch nie da waren, vielleicht gar kein Interesse eigentlich so an dem Land als solchen haben, einfach diese Idee, okay, da haben wir wie unsere Zuflucht, falls wir sie brauchen. Was natürlich eine völlig irreale Vorstellung ist, weil ja eigentlich Juden nirgendwo so unsicher sind wie in diesem Gebiet. Der sogenannte jüdische Schutzraum bietet auf jeden Fall keinen Schutz, weil Unterdrückung auch widerstand hervorruft und einen Zustand der Bedrohung, auch wenn die Unterdrückten unterlegen sind. Und das kennt man einfach aus der Kolonialgeschichte, das ist nichts Neues. Manche haben diese so Fantasievorstellung. Dann gibt es wiederum andere, die eine konkretere Unterstützung auch empfinden und die vielleicht schon oft da waren, vielleicht haben die Familie dort, vielleicht haben die schon mal da gelebt. Und dann gibt es auch die, die jetzt, für die es keine große Rolle spielt. Aber sie haben natürlich das Bewusstsein dafür, dass das Thema Judentum mit dem Thema Israel einfach, ob man es will oder nicht, zwangsläufig so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verbunden ist. Und dann ist die Frage für manche, die ja eigentlich überhaupt, die das nicht wollen und die im Grunde einfach jetzt damit in Ruhe gelassen werden wollen, die haben kein Interesse an Israel, aber sie wissen zum Beispiel, dass sobald davon die Rede ist, dass sie jüdisch sind, da ist das Thema im Raum. Weil ja Israel durch seine Selbstdarstellung als jüdischer Staat ja beansprucht, die Vertretung der gesamten jüdischen Weltbevölkerung zu sein. Und wenn das einfach gutgläubig akzeptiert wird, und das ist ja manchmal so, einfach, dass jetzt ganz unvoreingenommene Normalpersonen einfach denken, ach so, du bist jüdisch, ja, kommst du aus Israel. Es gibt einfach diese Verknüpfung, weil das sich so etabliert hat und weil natürlich die israelische Propaganda sehr erfolgreich gewesen ist. Ja, und das gilt, das ist vor allem in den Medien so, es wurde ja die mangelnde Neutralität und Sachlichkeit der Medien erwähnt. Und da gilt wirklich das Prinzip, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Also man sieht manchmal, wenn man irgendwelche Interviews liest, in, sagen wir mal, Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine, also so im Mainstream, und jemand sich sehr kritisch, aber auch sachlich zu Palästina äußert und sagt, es passiert das und das und das, und einfach die brutalen Fakten auf den Tisch legt. Man sieht, wie dann manchmal einfach die Interviewer eigentlich sich fast in einer Krise befinden. Weil sie können das nicht sachlich widerlegen. Sie müssen dann auf Argumente zurückfallen, wie, aber das untergräbt doch das Existenzrecht Israels. Oder, ja, aber Israel muss sich doch verteidigen. Oder, aber es gehört doch zur deutschen Verantwortung. Oder diese ganzen Sachen. Weil, klar, die Tatsachen, die Zahlen, die sind schwer zu widerlegen. Also da kann man noch so oft von dem Hamas geführten Gesundheitsministerium sprechen.
Ich kann vielleicht direkt da nochmal anfügen, Iveser, du kannst auch was zu sagen. Wir haben die Erfahrung gemacht als Präsidium der DPG seit dem November 2023 haben wir ungefähr, vor allen Dingen unser Präsident, aber auch Iveser und andere, sagen wir mal so, 200 Interviews, mehr oder weniger auch mit Jung und Stark, die du vorhin erwähnt hast, in 2-3 Stunden, ich weiß nicht, wie sie genau heißt. Und da ist die Erfahrung, die wir sozusagen intern diskutieren, es wird gefragt, wir sind gefragt, wie keine andere Organisation vergleichsweise, aus der Soli-Bewegung, aber da kommt dann immer die Frage, man muss die eigene Position so durchhalten, weil immer wieder der Befragende sagt, ja, aber, oder da ist doch und so, also ne, das ist unglaublich schwierig.
Was ist mit der Hamas?
Ja, und im Zweifel kommt immer Hamas, Hamas, Hamas und distanzieren sie sich davon. Ja, ja. Und wenn man dann darauf eingeht, dann ist man schon auf der falschen Seite.
Ja. Nicht? Also, deswegen sollte man es gar nicht versuchen.
Ja, aber andererseits ist es so, ja, es gibt ja auch bei uns, wenn ich das einfach mal so aus der Küche sagen darf, natürlich den einen oder anderen, wir sind eine groß wachsende Gesellschaft inzwischen. Dummerweise oder bedauerlicherweise seit eben diesem Vorfall vom 7.10.23. Aber es gibt natürlich auch da den einen oder anderen, der sagt, ja, eure Interviews sind zu weich gespült und ihr müsst doch mal Klartext reden und so weiter. Klartext reden ist schwierig, aber wenn man seine eigene Position durchhält und sich nicht provozieren lässt von beispielsweise dem Vorsitzenden der deutsch-israelischen Gesellschaft, dann geht das. Ja, dann geht. Aber man muss diese Kraft und diese Linie haben und immer faktenbasiert sein. Das geht schon, ist immer schwierig. Wer hat sich gemeldet? Ja, bitte. Da hinten? Gut. Okay, und dann?
Dankeschön. Also erstmal danke für den interessanten Vortrag. Ich muss ein bisschen leiser
reden. Alles gut.
Ich habe zwei Fragen. Das erste, ich merke über die letzten Wochen hier in Bremen, wird der Fall von dem Wort Zionisten oder Zionismus immer mehr Richtung Antisemitismus markiert. Und das ist schon mittlerweile so, dass wir in den Bremer Demos das Wort Zionisten gar nicht mehr nutzen dürfen. Ob Sie vielleicht dazu was sagen können, jetzt muss nicht unbedingt Bremer Bezug, aber vielleicht deutschlandweit, wie die aktuelle Situation ist. Danke.
Ich wollte mich eigentlich hauptsächlich bedanken, weil also für mich die jüdische Stimme sehr wichtig war. Also nach dem 7. Oktober, also ich bin in so eine palästina-solidarische Familie hineingewachsen und hatte dann ganz viel Abstand davon und hatte auch ein ziemlich antideutsches Umfeld öfter mal. Also gab auch immer Konflikte, ich hatte schon meine Position. Aber nach dem 7. Oktober war es für mich wahnsinnig wichtig, auf eurem Instagram-Kanal zu sein und überhaupt die Artikel zu lesen bei euch und so und zu gucken, mit wem arbeitet ihr zusammen. Und ja, ich sehe das Problem, dass rassistisch entschieden wird, wer wie ernst genommen wird, auf jeden Fall. Aber damit kann man irgendwie umgehen, wenn man es weiß. Und ihr macht das großartig. Danke. Okay.
Kommt noch ein? So, Robert.
Dankeschön. Ja, ich möchte mich auch für den Vortrag bedanken und aber eine Frage gerne stellen. Und zwar, sicherlich könnte man bei vielen Akteuren davon ausgehen, dass sie im Sinne einer Lobbygruppe Propaganda machen. Aber das kann man sicherlich nicht von allen Leuten machen, bei allen Leuten behaupten. Es begegnet einem ja auch im privaten Umfeld, die jetzt ein, ich glaube, immer geartetes Interesse an einer Propaganda haben. Trotzdem ist diese manische Israel-Verteidigung festgestellt und es ist dann schwer dagegen anzuargumentieren, das wollte man erzählen. Was meine Frage jetzt ist, wo kommt diese Fixierung auf Israel her? Weil eigentlich hätte ja im Zusammenhang mit dem Holocaust auch eine Position entstehen können, wo man sagt, es darf nie wieder ein Menschenschlachten wie in Auschwitz oder sonst wo stattfinden. Nirgendwo und bei niemandem. Diese Chance hat nicht stattgefunden und haben Sie da
okay. Zionismus, das Wort, und klar, es kommt vor, dass behauptet wird, wenn man etwas gegen Zionismus sagt, dann eigentlich meint man ja Juden. Das heißt, wenn man gegen die Zionisten ist, dann ist man gegen die Juden. Und deswegen muss man einfach, sofern es eine Situation zulässt, muss man einfach sehr deutlich machen, das ist eine politische Ideologie. Man muss nicht mal jüdisch sein, um Zionist zu sein. Es gibt sogar, also in den USA, gibt es Millionen an christlichen Fanatikern, die Zionisten sind. Und die Millionen von Dollar
geplantes Szenario im Sinn haben, dass dann zum Ende der Welt die ganzen Juden in Israel versammelt werden und dann sich entweder zum Christentum bekehren müssen oder, und das finde ich eigentlich ziemlich antisemitisch übrigens. Ja, also man muss einfach, es ist eigentlich wie in allen Aspekten dieses Themas, ist es einfach ganz, ganz wichtig, bei den Fakten zu bleiben. Weil einfach alles ins Emotionale, Skandalöse, auch Psychotische geradezu gezerrt wird. Manche versuchen um jeden Preis zu verhindern, dass man einfach wirklich über die Fakten spricht. Und zu den Fakten gehört, dass der Zionismus eine politische Bewegung erstmal war, der zur Entstehung Israels geführt hat und der auch, die auch immer noch benutzt wird, um alles zu legitimieren, was Israel tut. Ob das jetzt aus einer christlichen Perspektive oder einfach aus einer imperialistischen oder aus einer religiösen jüdischen Perspektive. Und klar, man könnte sagen, man hat keine Lust auf diese Diskussion und man umgeht die einfach, indem man das Wort nicht benutzt. Es kommt auf den Kontext drauf an. Es kommt darauf an, was will man sagen, wem will man es sagen. Aber ich finde auch, in den letzten anderthalb Jahren haben auch gerade ja, die Studentenbewegung und auch die vielen Camps und Initiativen haben auch sehr gute Arbeit darin geleistet, wirklich über diese Fakten auch aufzuklären und zu zeigen, auch dass Zionismus nicht einfach irgendwie Rettung vor dem Holocaust bedeutet, sondern dass es sich um Siedlerkolonialismus handelt. Und deswegen ja, also Fakten, es geht nicht um jüdisches Leben, es geht um die Eroberung Palästinas.